Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute will die EU-Kommission ihre Strategie für ein integriertes Energiesystem vorlegen. Klingt gut, ein Energiesystem für die ganze Europäische Union. Aber ist das realistisch? Lässt sich Energie wirklich europaweit planen? Reden wir jetzt drüber mit Richard Hanke-Rauschenbach. Er ist Professor für elektrische Energiespeichersysteme an der Uni Hannover und außerdem Vorstandssprecher beim Energieforschungszentrum Niedersachsen und da zuständig für den Bereich Wasserstoff. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wasserstoff ist ja ein farbloses Gas. Was aber bitte ist dann kurz erklärt grüner Wasserstoff?
Ja, da muss ich gerade schmunzeln. Der Wasserstoff hat im Moment viele Farben. Es gibt also richtig so eine kleine Farbenlehre. Mit grünem Wasserstoff ist gemeint Wasserstoff aus der Wasserelektrolyse. Das ist also ein Pfad, wo man mit elektrischem Strom Wasser spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn dieser Strom, den man da hineinsteckt, wenn der erneuerbare Strom ist, dann nennt man diesen Wasserstoff, der da rauskommt, auch grüner Wasserstoff.
Jetzt bin ich ja neugierig, was für andere Farben sind dem Wasserstoff dann noch zugeordnet worden?
Ja. Also da gibt es wirklich eine tolle Farbenlehre, aber man kann so sagen, die drei wichtigsten Farben, die man wissen sollte, ist der grüne Wasserstoff, über den wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es noch den grauen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der aus fossilen Quellen kommt. Das ist die Hauptroute, die wir heutzutage auch verwenden. Wir erzeugen aus Erdgas mithilfe der Dampfreformierung Wasserstoff. Das ist quasi der aktuelle Standard. Und der neue, den man auch noch mit dem Blick haben sollte, ist der sogenannte blaue Wasserstoff, auch das ist Wasserstoff, der aus fossilen Quellen stammt, aber wo man das CO2, was bei der Herstellung dann von Wasserstoff entsteht, abspaltet und dann entsprechend lagert. So ist also auch dieser Wasserstoff, hat also einen reduzierten CO2-Rucksack, ist auch zu ganz guten Kosten zu haben und auch der ist ein Lösungselement in diesem Kontext.
Also grau, blau, grün wäre so die Stufenleiter bei der Verarbeitung. Das Schöne am Wasserstoff ist ja, dass als Abgas reines Wasser entsteht. Aber dann fragt man sich, in welchen Bereichen kann denn Wasserstoff eingesetzt werden und in welchen auch nicht?
Genau, das ist im Moment eine sehr spannende Debatte. Wie letztendlich dreht es sich darum, welche Rolle Wasserstoff im Energiesystem haben kann. Und da muss man klar sagen, es geht um die Defossilierung unseres Energiesystems. Das ist ja, also wir bauen das ja nicht nur zum Selbstzweck, sondern es geht auch um das CO2 dort rauszubekommen. Dort ist Wasserstoff eine von mehreren möglichen Optionen. Die Hauptoption, die am verheißungsvollsten sind, sind die sogenannten Direktelektrifizierungen. Das kann man in der Mobilität zum Beispiel sehen, wo man eben mit batterieelektrischen Antrieben arbeitet. Wasserstoff kommt überall dort zum Zuge, wo diese direkte Elektrifizierung nicht funktioniert. Und das ist insbesondere, das muss man klar sagen, im Moment die Stahlindustrie, wo Wasserstoff eine große Hebelwirkung entfaltet und auch die chemische Industrie. Auch im Verkehr kann man Wasserstoff sehen, überall dort, wo man mit Batteriefahrzeugen nicht mehr hinkommt, also im Schwer- und Nutzfahrzeugverkehr oder vielleicht sogar auch auf Kurzstrecken Flügen. Also das sind Dinge, wo heutzutage Wasserstoff eine Hebelwirkung entwickelt. Und ganz, ganz langfristig, das sieht man in Energiesystem-Simulationen auch, hat Wasserstoff auch eine tolle Wirkung, weil es sehr schön vergleichmäßig eine gute Speicherbarkeit macht und sich auch leicht importieren lässt. Das ist aber so ein Übermorgen-Szenario.
Naja, da guckt man ja auch mal gerne hin. Versuchsanlagen, also zum Aufspalten von Wasser durch Ökostrom, die gibt es ja schon. Das nennt sich dann Power to Gas. Aber lässt sich sowas auch auf riesige Anlagen übertragen?
Ja, natürlich. Also das die Prozesse oder der Schlüsselprozess, mit dem man das macht, ist die Wasserelektrolyse, von der wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Das ist ein Prozess, den man wunderbar skalieren kann. Entweder dadurch, dass man die Anlagen einfach in ihrer Zahl vergrößert, wir Ingenieure sprechen da von einem Numbering up, oder indem man die Größe der einzelnen Anlagen vergrößert, ein Scale-up. Auch das ist sozusagen für verschiedene Elektrolyse-Technologien klar demonstriert. Und für die neuen Technologien, die PEM-Elektrolyse zum Beispiel, ist man sozusagen da auf einem guten Weg auch in der Forschung. Also das ist kein Showstopper. Also diese Skalierbarkeit von Wasserstoff und der Wasserstofferzeugung ist überhaupt kein Showstopper in diesem Kontext.
Showstopper ist ja auch interessant, was Ingenieure so für einen Sprachduktus haben. Nun sind wir ja mittendrin in der Umstellung des Energiemixes, verabschieden uns langfristig aus der Verbrennung fossiler Energieträger hier in Deutschland, auch wenn gerade per Gesetz den Kohlekonzernen noch eine ganze Menge Geld zugeschustert wurde. Der Kohleausstieg ist ja kein Selbstzweck, sondern quasi Selbstschutz. Es geht um Einsparung von CO2. Aber noch immer werden verschiedene Bereiche, also Elektrizität, Wärmeversorgung, Verkehr und Industrie, unabhängig voneinander betrachtet. Und jetzt sprechen Experten wie Sie von einer Sektorkopplung. Was heißt denn das?
Ja, also das, damit ist eben genau das gemeint, was Sie schon sagten. Ich muss überlegen, jetzt muss der Hochschullehrer sozusagen nachdenken, wie er es gut erklärt. Also
dann bitte.
Die Transformation des Energiesystems bezieht sich eben nicht nur auf den Stromsektor, also wo alle Dinge angeschlossen sind, die Strom verbrauchen, sondern eben, wie Sie es gerade sagten, Wärme und Mobilität. Und ein Lösungselement, um auch die Wärme und die Mobilität zu defossilieren, ist es eben, erneuerbaren Strom in diese Bereiche hineinzubringen und damit eben diese Sektoren zu koppeln, quasi den Stromsektor und den Wärmesektor, den Stromsektor und die Mobilität und letztendlich auch den Stromsektor und die schwere und chemische Industrie. Daher ist dieser Begriff sozusagen entstanden. Dahinter verbirgt sich aber immer das Gleiche, das Einschleusen von erneuerbaren Strom in diese Bereiche. Das Knifflige dabei ist, dass der Energiebedarf in diesen Zielsektoren, in der Mobilität und auch im Wärmebereich, in der gleichen Größenordnung liegt wie der Energiebedarf im Strombereich. Also während man sich jetzt freut, dass man 40% erneuerbaren Strom im Stromsystem hat, muss man sich klar machen, wenn man eben in die Mobilität und die Wärme geht, dass das dann diese 40% nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und daran kann man auch wiederum sehen, dass das A und O der Transformation unseres Energiesystems letzten Endes ist, mit dem Zubau erneuerbarer Energien auch voranzukommen.
Interessante Zukunftsaussichten sind das, die Sie uns da geschildert haben. Wie lange wird das dauern?
Naja, also das hängt ein bisschen, also es gibt sozusagen klare Pläne, die im deutschen Kontext mehr oder weniger festgelegt sind, die sich aus weltweiten und europäischen Zielen ergeben. Man geht davon aus oder plant sozusagen im Moment, dass man bis 2050 mit dem Thema sozusagen durch sein will. Ich sagte aber gerade, es hängt ja von uns ab, also es hängt vom politischen Willen ab und letztendlich auch vom Bürgerwillen, dieses Thema voranzubringen. Das ist ja auch ein Beziehungsgeflecht, das habe ich auch als Ingenieur kapiert sozusagen, dass diese Interaktion dort besteht und letzten Endes ist es eben wie immer auch eine Gesellschaftsaufgabe, dass wir als Bürgerinnen und Bürger sozusagen klar sagen, das ist ein Kurs, den wir wollen, das brauchen wir, weil wir das Klima schützen wollen, weil wir unsere Energiewirtschaft moderner machen wollen, unsere Volkswirtschaft moderner machen wollen und insofern ist das sozusagen auch ein Bürgerwillen, den man ausbringen muss und der dann natürlich auch auf die Politik wirkt, dass sie loslegen kann mit dem Thema oder weitermachen kann, den Kurs halten kann.
Richard Hanke Rauschenbach war das, Professor für elektrische Energiespeichersysteme an der Uni Hannover und Experte für Wasserstoff. Sie haben es gehört. Danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.